Ich wollte gerne etwas Kreatives machen.
Also die Medien, das klingt so banal, aber sind ja überall und man hat täglich mit denen zu tun.
In meinem letzten normalen Semester habe ich alles gemacht, von Texte lesen, Fotos machen bis hin zu Honig auf den Fußboden kippen, damit wir ein schön schmatzendes Geräusch für Fußabdrücke haben für unser Hörspiel, das wir aufgenommen haben.
Nach meinem Studium werde ich mich wahrscheinlich mit verschiedenen Praktika darauf vorbereiten, als TV-Moderatorin ins Berufsleben einzusteigen.
Man hat von so Rezeptionsforschung über Filmwissenschaft bis hin zu auch eher so kreativen Sachen, also selbst Sachen produzieren, irgendwie alles mit drin.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hochschulreif. Wie, glaube ich, sehr unschwer zu erkennen ist, es geht heute um das Fach Medienwissenschaft hier in Tübingen. Unser Gast für diese Folge ist Professorin Susanne Marschall. Sie ist die Direktorin des Zentrums für Medienkompetenz hier in Tübingen und auch Leiterin des Instituts für Medienwissenschaft und wird heute für alle Fragen hier zur Verfügung stehen.
Hallo.
Gut. Ja, bevor wir jetzt ins Gespräch einsteigen und uns über die Medienwissenschaft unterhalten, hören wir doch mal rein, was die Tübinger Studierenden so angegeben haben, warum sie sich denn hier für das Studium entschieden haben.
Ich wollte gerne etwas Kreatives machen und hatte gleichzeitig Interesse daran, analytisch zu arbeiten. Und in Medienwissenschaft in Tübingen hat man eben die Möglichkeit, sowohl praktisch als auch theoretisch ganz viel auszuprobieren, was ich sehr spannend fand.
Ich finde, Medienwissenschaft vereint unglaublich viele Disziplinen in einem Studiengang. Man hat von so Rezeptionsforschung, was in so eine Psychologierichtung geht, über Filmwissenschaft bis hin zu auch eher so kreativen Sachen, also selbst Sachen produzieren, irgendwie alles mit drin. Das heißt, gerade für Leute, die sich noch nicht so ganz sicher sind, was sie wollen, und ich war eine davon, ist es der perfekte Studiengang.
Ich habe mich für Medienwissenschaften entschieden, weil ich später gerne mal in der Medienbranche arbeiten möchte und auch einen Freiwilligendienst in dem Bereich gemacht habe. Dementsprechend weiß ich schon, dass ich das Ganze sehr interessant finde und möchte mich da später auch beruflich drauf ausbilden lassen.
Da ich ein relativ kreativer Mensch bin und die Hoffnung hatte, eben diese Kreativität ausleben zu können.
Weil ich mich schon immer sehr für Filme und Serien und alles, was dazu gehört, interessiert habe und habe dann recherchiert, was man so damit machen könnte, und dann ist es Medienwissenschaft geworden.
Ja, hallo erstmal auch von mir noch im Podcast. Hallo Susanne, schön, dass du bei uns zu Gast bist. Und ein ganz kurzer Hinweis von mir vorneweg. Wie ihr vielleicht merkt, wir duzen uns hier heute. Das liegt daran, dass ich selbst Medienwissenschaft studiert habe und bei dir auch meine Abschlussarbeit damals gemacht habe. Und Alex, ihr beide kennt euch auch über verschiedene Wege und Projekte hier in Tübingen.
Tübingen kennt man sich schnell, ja.
Genau, von daher sind wir heute per Du in unserer Runde. Wir haben jetzt gerade schon ganz viele Stichworte gehört von Tübinger Medienwissenschaftsstudenten, die mich auch selbst wieder ganz schnell in meine Studentenzeit haben zurückerinnern lassen. Also es ist einfach ein sehr kreativer Studiengang offensichtlich. Man beschäftigt sich mit Filmen, mit Serien, auch mit psychologischen Aspekten. Und was aber auch immer wieder so ein bisschen durchgekommen ist, ist, dass die Erwartungshaltung von manchen StudienanfängerInnen noch gar nicht so konkret ist, sondern so dieses Stichwort, irgendwas mit Medien zu studieren, vielleicht auch zutrifft. Wie ist da deine Wahrnehmung? Kommen viele Studierende mit einer noch sehr, sehr, sehr vagen Vorstellung des Studiengangs oder haben viele schon sehr konkrete Vorstellungen eigentlich, was sie dort erwartet?
Also ich glaube, dass es völlig in Ordnung ist, wenn Studierende vor allem im Bachelor mit einer vagen Vorstellung kommen. Und es ist wichtiger von unserer Seite aus, dass sie dann offen sind für das, was da geschieht und auch zum Ausdruck bringen und sagen, was sie sich wünschen, wenn sie es dann herausgefunden haben. Es gibt Studierende, die wissen relativ gut, was sie wollen, und andere haben einfach zu diesem Studienfach noch nicht den engen Bezug. Und dann ist es unsere Aufgabe, die Tür aufzumachen und zu sagen, das sind die Möglichkeiten, die man hat, so kann man es ausbauen. Mich freut natürlich an den Statements sehr, dass es nicht nur das Praxisversprechen ist, was unser Institut ja wirklich macht, das ankommt, sondern dass es eben auch Studierende gibt, die sagen, ich möchte auch analytisch arbeiten, ich möchte wissen, wie ein Film funktioniert, wie das psychologisch funktioniert, wie es künstlerisch funktioniert, welche kritischen Aspekte wir beleuchten können, weil alles, was in den Medien kommt, ist ja nicht ausbalanciert oder durchdacht bis ins Letzte. Also es ist durchaus gut, dass wir einen großen Anteil an medienkritischen Seminaren auch anbieten.
Welche Fragen vielleicht sollte man für sich selbst im Vorfeld klären, bevor man mit diesem Studium beginnt?
Also man sollte auf jeden Fall kurz mal in sich gehen und sich fragen, erstens, schreibe ich gerne, weil das wird zum Teil nicht mit einbezogen in die Überlegungen. Also das Studienfach hat mit Schreiben zu tun, mit Texte produzieren zu tun und bedeutet auch, dass man komplexe analytische Texte lesen und verstehen können sollte. Und man soll zumindest die Bereitschaft mitbringen, in die Richtung die eigene Kompetenz auszubauen. Wenn man jetzt sagt, ich schaue keine Nachrichten, mich interessieren Filme nicht, ich bin nur ein bisschen auf Social Media unterwegs, deswegen will ich Medienwissenschaft studieren, ist das mit Sicherheit nicht der wirklich glücklich machende Weg, weil wir natürlich auch auf die sozialen Medien einen anderen Blick werfen, die auch durchaus dekonstruieren, analytisch hinterfragen, deren problematische Wirkung auf gesellschaftliche Prozesse durchleuchten. Also das heißt, es geht hier nicht darum, in ein Studienfach zu gehen, wo man sagt, ich kann mein Fandom also ausleben. Ja, ich bin jetzt begeistert von einer bestimmten Serie und bin Fan von Serien und ich lebe das jetzt als Fan. Sondern hier geht es wirklich darum, die Dinge professionell angehen zu wollen. Ja, und auch, was ich auch noch ganz, ganz wichtig finde, ist die Bereitschaft zum Diskurs, zum Austausch. Manchmal ist es in den Seminaren, wie glaube ich in jedem Studienfach, zu still. Also manchmal kommt wenig. Ich finde es total wichtig, dass man wirklich ins Studium geht, egal in welchem Fach, mit dem Bedürfnis, eine echte, tiefgehende Meinungsbildung durchzuführen und aber auch die Meinung zu teilen, und zwar auf eine vernünftige und angemessene Art. Ja, also ich wünsche mir den kritischen Diskurs, bin natürlich auch als Lehrende total neugierig darauf, was Studierende denken und möchte das wissen. Also ich habe nicht den Impuls, dass ich immer denke, ich muss da jetzt reingehen und performe 90 Minuten und spucke alles aus, was mir im Kopf gerade ist und was ich vorbereitet habe. Ich möchte natürlich auch die andere Seite wahrnehmen und spüren.
Wie war denn dein eigener Weg? Du bist jetzt Professorin für Medienwissenschaft, hast den Lehrstuhl für Film- und Fernsehanalyse. Wie bist du selbst zur Medienwissenschaft gekommen?
Das ist, da reicht uns der Podcast nicht so ganz, aber ich probiere es zusammen in einer ganz knappen Fassung. Ich habe immer gewusst, dass ich einen akademischen Weg gehen will, also einen künstlerischen oder einen akademischen Weg. Und dann hat sich eine Tür aufgetan, beides zu tun. Das war natürlich für mich unglaublich gut und ein totales Geschenk. Also gerade in Tübingen kann ich mich ja in alle Richtungen entwickeln. Als Studentin bin ich an die Universität und hatte Interesse an allem. Ja, und ich habe wahnsinnig viel gelesen als Jugendliche, war sehr, sehr interessiert. War aber in der Schule schwierig. Also ich war das Gegenteil vom Streber. Also ich war nicht brav, nicht angepasst. Ich hatte meinen Struggle. Und ich habe mir gewünscht, wenn ich jetzt an die Uni gehe, dann kann ich das alles ausleben und bin ein freier Mensch. Und so war es dann auch zu der Zeit, als ich studiert habe, hatte man eine größtmögliche Freiheit. Was bedeutet hat, dass ein Teil der Studierenden irgendwie bis ins 40. Lebensjahr irgendwie in der Uni rumgetigert sind und nichts gemacht haben, muss man ehrlicherweise auch zugeben. Aber für mich, ich habe schon als 15-Jährige Freud rauf und runter und Platon studiert. Ich wollte das einfach und bin dann da in Köln in ganz unbewusst, weil es damals noch sehr wenig Informationsangebote gab. Ne? Als ich studiert habe, bist du da reingeworfen worden und kein Mensch hat gefragt, weißt du jetzt, wo du hin sollst und so. Und also bin ich in Köln an der Uni in ein Oberseminar für philosophische Logik rein und habe das natürlich überhaupt nicht gewusst, was mir da geschieht. Und bin hab's aber durchgehalten und habe am Ende gedacht, ich will das verstehen. Ich will einfach verstehen, was hier vor sich geht.
Ausgerechnet Logik auch noch.
Ich bin total neugierig. Und so war es dann die ganze Zeit. Und dann muss man dazu sagen, ich habe Literaturwissenschaft, deutsche Philologie, Komparatistik, vor allem mit den englischer und spanischer Literatur und Philosophie studiert, noch im Magisterstudiengang. Und bin dann in die Theaterwissenschaft in das erste Graduiertenkolleg der DFG gewechselt zu Fischer-Lichte. Das war sehr spannend. Mm-hmm. Habe dann bei meinem damaligen Doktorvater Kaffitz und bei Fischer-Lichte über ein Thema, das mit dem Theater zu tun hat, promoviert, über Tanz im Drama der Jahrhundertwende. Und als das vorbei war, öffnete sich in Mainz eine Tür. Die Filmwissenschaft wurde begründet. Ich bin dort rüber und habe gesagt, also das interessiert mich. Und dann habe ich in Filmwissenschaft die Habilitation geschrieben. Also ich bin in Germanistik, habe ich Magister gemacht, in Theaterwissenschaft, Germanistik promoviert und in Filmwissenschaft habilitiert und bin in die Medienwissenschaft berufen worden.
Wir haben ja jetzt den Studiengang Medienwissenschaft, von daher würden wir da auch einsteigen, was man denn alles so vermittelt bekommt. Wir haben jetzt schon auch einiges von dir gehört, was alles eine Rolle spielt. Und ich würde sagen, wir hören uns an, wie so eine typische Studienwoche aus Sicht der Studierenden aussieht.
Tatsächlich habe ich im ersten Semester schon in einem Kurs eine Radiosendung moderieren dürfen. Ich habe im ersten Semester einen Workshop zur Fernsehproduktion gemacht und durfte dort auch im Institut, im Studio als Regisseurin agieren. Sonst gehe ich regelmäßig zu meinen Vorlesungen, muss natürlich viele Arbeiten machen und viele Texte schreiben.
Eine typische Medienwissenschaftlerwoche ist tatsächlich relativ ruhig. Also man hat jetzt nicht mega viele Seminare. Dementsprechend hat man auch dann in der Klausurenphase gut Zeit, sich vorzubereiten. Und generell kann man das Uni-Studentenleben auch noch sehr genießen.
Der war tatsächlich sehr entspannt, der Alltag. Also wir haben eigentlich nur 3 bis 4 Mal die Woche Uni gehabt. Und es waren auch immer Fächer, die sehr interessant waren. Also einmal zum Beispiel zum Online-Journalismus oder eben Filmanalyse.
In meinem letzten normalen Semester habe ich alles gemacht, von Texte lesen, Texte schreiben, Fotos machen bis hin zu Honig auf einen Fußboden kippen, damit wir ein schön schmatzendes Geräusch für Fußabdrücke haben für unser Hörspiel, das wir aufgenommen haben.
Ich habe jede Woche mehrere Vorlesungen und Seminare, in denen thematisch eigentlich alles dabei sein kann. Von Filmtheorie über Fandom Studies bis zu den wichtigsten wissenschaftlichen Grundlagen, die wir für medienrelevante Forschung brauchen. In den Seminaren wird außerdem viel in Gruppen gearbeitet, weshalb man sich meistens auch außerhalb der Veranstaltung viel mit seinen KommilitonInnen trifft und dabei zum Beispiel auch im Tonstudio praktisch an Projekten arbeitet.
Jetzt gerade da wir es mit einem ja sehr vielseitigen Fach auch zu tun haben, können wir einmal so abstecken, was so die Pfeiler ganz grob sind, mit denen man sich im Fach so beschäftigen kann, wenn man das studiert, dass wir so einen Überblick haben.
Das Tübinger Institut für Medienwissenschaft ist noch relativ jung, also es hat jetzt auch schon über 10 Jahre auf dem Rücken, aber es ist doch noch ein relativ junges und trotzdem sehr großes Institut. Es wurde energisch aufgebaut und wirklich gab, wir haben ja 6 Lehrstühle in die unterschiedlichsten Richtungen. Da geht alles von Print über das Radio, über Film, Fernsehen bis hin auch zu zum Beispiel virtuellen Produktionen. Also wir befassen uns auch mit sehr viel mit künstlicher Intelligenz mittlerweile. Mhm. Wir haben Forschungsprojekte dazu. Bedeutet für die Studierenden auf der einen Seite eine riesige bunte Spielwiese sicherlich, auf der anderen Seite bestimmt oft auch das Gefühl, wie entscheide ich mich jetzt, und vielleicht schwimmen da auch manche dann zwischen diesen vielen Medienangeboten, die wir offerieren, ein bisschen am Anfang. Ja. Nun ist das aber praxisnah. Also wir leben ja in einer medienkonvergenten Welt, wo auch Menschen, die zu einem Printmedium gehen, unter Umständen plötzlich für die Webseite des Printmediums Videos beurteilen oder vielleicht sogar selber herstellen sollen. Also wir haben Podcasts überall, die die Zeiten, wo man sagen konnte, ich werde jetzt Printjournalist und mache nichts anderes als schreiben, sind sicherlich vorbei. Wir benötigen schon in der Zukunft eher Generalisten, Menschen, die in verschiedene Bereiche hineingeschnuppert haben, sich erprobt haben, dann aber ganz klar 1 oder 2 Schwerpunkte entwickeln. Auch das gehört dazu. Das heißt, hier ist auch sehr viel Eigeninitiative und Selbstbefragung einfach notwendig. Die Studierenden müssen sich schon überlegen, wo geht es hin, was wünsche ich mir? wir versuchen, unseren Studierenden durch das Zentrum für Medienkompetenz, das mit meinem Lehrstuhl zusammenhängt und mit dem ganzen Institut dadurch auch, die Möglichkeit zu bieten, alles auszuprobieren. Also es gibt ein Fernsehstudio, Schnittplätze, Kameras, alles. Und das wird auch rege genutzt. Also das Zentrum für Medienkompetenz ist in dieser Dekade so gewachsen, hat sich so entwickelt wie das Institut. Und so hat man wirklich hier alle Möglichkeiten. Mhm. Und verglichen mit anderen Standorten ist es auch sicherlich hier sehr besonders, dieser Praxisbezug, der angeboten wird bei gleichzeitig trotzdem anstrengenden theoretischen Seminaren, die sein müssen.
Mhm. Und wir sitzen ja auch in einem Teil vom Zentrum für Medienkompetenz gerade so mit dem Podcast, ja. Also die Tonstudios gehören auch dazu.
Sind wir sehr dankbar darüber, dass wir hier regelmäßig auch einfach die tolle Studiotechnik und die Personalunterstützung zur Verfügung gestellt bekommen, weil ich glaube, das ist auch nicht an jeder Universität selbstverständlich, dass man hier so ein Hörfunkstudio hat, das man dann benutzen kann.
Also mehr und mehr wird das natürlich notwendig, aber soweit ich es überblicken kann, ist die Tübinger Situation schon besonders. Das hatte wirklich damit zu tun, dass es einen Impuls des Rektorats gab, der dann auch über Jahre verfolgt wurde und bislang immer weiter verfolgt wird, diesen Bereich auszubauen. Mhm. Der Vorteil ist, dass auch in diese ganzen Projekte Studierende und Auszubildende einbezogen werden.
Also was ich so raushöre, ist, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Es ist vielleicht manchmal dann so ein bisschen die Qual der Wahl, wo erstmal den Überblick zu bekommen, was gibt's denn alles und was liegt mir persönlich und wie setze ich meine Schwerpunkte. Jetzt gibt es ja im Bachelorstudiengang auch schon zwei Profillinien. Das heißt, man kann auch damit schon bestimmte Schwerpunkte setzen. Ich würde die kurz nennen. Das ist einmal Medienkultur und Ästhetik und die zweite Profillinie Medien und öffentliche Kommunikation. Können wir das auch nochmal so abgrenzen, wie die sich unterscheiden?
Also die unterscheiden sich insofern, als die Studierenden Schwerpunktsetzungen vornehmen können und dann zum Teil auch andere Personen aus dem Institut hier lehren, aber es durchmischt sich auch. Also es ist nicht so, dass es streng getrennt ist. Und die Medienästhetik muss sich auch ästhetischen Fragestellungen stellen. Mhm. Und wenn es um das Thema Öffentlichkeit, Medienöffentlichkeit, Verantwortung geht, dann spielen eben auch die Fragen, wie etwas gestaltet wird, absolut mit hinein. Es sind Schwerpunkte, aber es ist keine strikte Trennung, ja. Und es ist auch nicht so, dass man in Profil 1 Zugriff hat auf die Technik und in Profil 2 nicht, sondern das ist für beide Profile absolut gleich. Mhm. Da wird nicht unterschieden. Das kommt immer nur darauf an, was die Lehrenden anbieten, was die Studierenden wählen.
Und muss man sich sozusagen schon bei der Bewerbung auf den Studienplatz entscheiden für eine Profillinie oder kommt das später?
Das kommt später. Mhm. Das kommt im zweiten Jahr. Mhm. Und man ist auch nicht völlig festgenagelt. Also es ist zum Beispiel nicht verpflichtend, dann in dieser Profillinie auch den Abschluss zu machen. Man kann auch da nochmal sich umorientieren. Das ist durchaus möglich.
Vielleicht noch kurz zum Aufbau einmal der Tübinger Medienwissenschaft. Dein Lehrstuhl sind ja die audiovisuellen Medien, Film und Fernsehen. Könntest du einmal kurz nur benennen, welche Themen die anderen Lehrstühle haben?
In dem Lehrstuhl meines Kollegen Parkson geht es sehr viel und ging es sehr lange auch um Skandalforschung. Er befasst sich aber auch mit Verschwörungsmythen, mit gesellschaftlichen Disruptionen, mit Konflikten und Krisen und reflektiert, inwieweit diese moderiert werden können. Also wie schafft man in dieser Situation, wo wir manchmal den Eindruck haben, es gibt keinen gesellschaftlichen Zusammenhalt mehr, ein neues Bild? Ich persönlich glaube nicht, dass unser gesellschaftlicher Zusammenhalt verloren gegangen ist, komplett. Aber die Darstellung in den Medien lässt gelegentlich diesen Eindruck zu. Und das ist natürlich etwas sehr Schwieriges. Bei Guido Zurstiege, er befasst sich mit wunderbaren Themen wie dem Schweigen und der Stille. Er untersucht Gesundheitskommunikation, also er ist sehr stark an den sozialen Wirkungen der Medieninhalte interessiert, forscht empirisch dazu und ist hier für alle, die in diese Richtung denken, natürlich auch die Anlaufstelle. Und Tanja Thomas arbeitet sehr stark mit feministischer Theorie, untersucht transkulturelle Prozesse, befasst sich ebenfalls, also da überlagern sich natürlich auch die Bereiche mit Themen, die auch der Lehrstuhl Perksen adressiert und Martina Thiele ganz ähnlich. Die beiden also verantworten den Hans-Bausch-Media-Preis, in dem einmal im Jahr gemeinsam mit dem SWR medienkritische, besonders innovative Studien ausgezeichnet werden und haben aber auch wieder also jede für sich ihre Schwerpunkte. Also Martina Thiele ist ja auch stark filmwissenschaftlich unterwegs und interessiert sich für Fernsehen. Also das heißt, es gibt hier eine große Bandbreite,
die sich dann, also um da nochmal den Bogen zum Studiengang zu schlagen, natürlich ja auch in den Seminaren abzeichnet. Also insbesondere, denke ich, dann im späteren Studium, wenn es dann so sehr stark themenorientierte Seminare gibt, entweder im Hauptstudium Bachelor bis hin zum Master. Na, das ist ja dann sehr bunt, das Angebot.
Das ist sehr bunt und vielfältig. Und wenn man sich gerade, also eine Besonderheit in Tübingen sind die Lehrforschungsprojekte, die großen Lehrforschungsprojekte, die dann auch im Master nochmal ein Stück größer sind und in der Regel auch in ein Ergebnis münden, das der Öffentlichkeit präsentiert wird. Und diese Lehrforschungsprojekte erfordern aber eigentlich auch immer die Kompetenzen von allem. Also man braucht einfach diese Vielfalt und die Kompetenz in Richtung Formate und Ästhetik und Dramaturgie. Man muss einfach einen Blick dafür haben, was sage ich aus, wenn ich eine Aussage treffe, auch visuell. Ja, was erzeuge ich damit? Ist da zum Beispiel sowas wie ein Bias drin, also eine Verzerrung, ja, die bestimmte Menschen stigmatisiert oder die sowas wie Marginalisierungstendenzen hat. Solche Dinge kann man da eben auch lernen und braucht sie eigentlich in jedem dieser Kurse und Seminare.
Wie würdest du es einschätzen? Wie hoch sind ungefähr die Praxisanteile im Vergleich zu den theoretischen im Bachelorstudium?
Am Anfang überwiegt die Theorie, weil es darum geht, auch in den Diskurs hineinzukommen. Aber dann gibt es sehr viel Praxis in den Semestern. Und ich würde sagen, wir achten auf ein Verhältnis 2/3 Theorie, 1/3 Praxis. Bei der Praxis, das geht nur mit großem Engagement, auch mit zeitlichem Engagement außerhalb der Lehrveranstaltung. Insofern sind die Praxisveranstaltungen, wenn die dann da sind, plötzlich sehr raumgreifend und nehmen viel Zeit in Anspruch. Die Theorieseminare würden eigentlich genauso viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn die Studierenden alles lesen, was da angeboten wird und das im Selbststudium erarbeiten, so wie es unser Modulhandbuch vorsieht. Ja, also da ist ja ein Mehrfaches an Zeit einzusetzen für einen 90-Minuten-Kurs in der Vor- und Nachbereitung. Ja. Das ist bei der Praxis. In der Regel wird das da erfolgt es ja auf jeden Fall, weil es sehr massiv ist, wenn etwas fertiggestellt werden muss. Und da würde ich mir persönlich wünschen, dass das in den Theorieseminaren auch stärker im Bewusstsein ist bei den Studierenden, dass das eben auch Vor- und Nachbereitung bedeutet. Ja? Und dass man nicht unvorbereitet in so einen Kurs geht und dann erwartet, dass der spannend wird, wenn ich selbst eigentlich überhaupt nichts vorher dafür getan habe. Das funktioniert nicht. Ne? Also es muss immer von beiden Seiten kommen. Nur so funktioniert das Seminar. Das ist das Format dieser Lehrveranstaltung, dass es so ist.
Wir haben jetzt so die Bereiche schon grob gehört, was man alles machen kann. Ich fände auch die Formate noch spannend, die es dann so gibt in der Praxis. Aber könntest du da vielleicht sowohl aus dem theoretischen Teil auch als auch aus der Praxis so ein paar konkrete Beispiele nennen, wie so ein Seminar aussehen kann, was man da genau macht?
Das mache ich sehr gerne und da greife ich jetzt auf meine eigenen Seminare zurück, weil ich es da natürlich auch am besten weiß. Also ich habe eine Veranstaltungsreihe, die heißt Bewegende Bilder, berührende Töne, Doppelpunkt. Und jedes Semester, also im Wintersemester, im Master gibt es immer ein neues Thema, einen neuen Schwerpunkt. Und wir haben von grundlegender Dramaturgie und Filmanalyse bis zur Komödie und dann ganz spezifisch künstliche Intelligenz im Spielfilm behandelt oder wir haben uns mit Othering in Filmen auseinandergesetzt. Othering ist ja ein aus der Sozialwissenschaft stammender Begriff, der bezeichnet Ausgrenzungsstrategien. Also wenn ich jetzt sage, als westlicher Mensch, ich bin überlegen und beurteile die ganze Welt und stülpe allen anderen mein Wertesystem über, dann hat das diese Tendenz. Ja, also man macht den anderen zum anderen. So.
Ja.
Und das geschieht selbstredend auch in der Filmgeschichte häufiger und verändert sich auch. Also der Diskurs, der gesellschaftliche Diskurs bildet sich sehr stark in der Filmproduktion ab. Eine Inszenierung von Schauspielerinnen, so wie das in der großen Hollywood-Ära mit Marilyn Monroe gemacht wurde, stößt heute auf Kritik und hat damals eigentlich für Begeisterung gesorgt und dafür gesorgt, dass die Person ein Star wurde. Unglücklich im Übrigen genau auch aus solchen Gründen. Das geht dann in die Frage, gibt es im Casting rassistische Tendenzen? Werden Stereotype bedient? Wenn wir immer in der Besetzung eines Films alle, die nicht weiße männliche Helden sind, ja, die Sidekicks sozusagen, die dürfen dann homosexuell sein und haben eine andere Hautfarbe, haben irgendetwas Besonderes an sich, haben vielleicht ein körperliches Gebrechen und werden dann so als Nebenfiguren, ich sag's mal ganz provozierend, missbraucht, ohne dass ihre Geschichte adäquat erzählt wird, ohne dass sie handlungsmächtig werden, ohne dass sie die Stimme erheben können, ja, sondern sind einfach nur vielleicht der lustige Sidekick. Diese Dinge haben wir in dem Seminar behandelt und dann eben auch wirklich anhand von Filmanalysen behandelt.
Spannend, das klingt nach einem Gänsehautseminar. Jedenfalls habe ich gerade Gänsehaut bekommen bei dem Thema.
Das war auch vom Inhaltlichen her total spannend.
Wie könnte zum Beispiel ein Seminar aussehen oder gestaltet werden, indem man empirische Methoden anwendet?
Man kann vielfältig arbeiten in der Richtung. Und das macht auch Guido Zurstiege, indem man beispielsweise Gesundheitsthemen mit Befragungsrunden, mit Leitfrageninterviews verkoppelt, Menschen, Zielgruppen anspricht und herauszufinden versucht, welche Einstellungen sie dazu haben. Und das geht natürlich auch im Seminar. Das gibt es auch im Seminar. Ich komme aus der historischen Hermeneutik und ich komme von der Analyse und vom künstlerischen Arbeiten und mache das selbst eigentlich nicht. Aber ich finde es immer gut, wenn man es tut. Und ich möchte an der Stelle ein Beispiel, mir fällt gerade ein Beispiel aus der Vergangenheit, den Anfängen des Instituts ein, das ich sehr toll fand. Da haben Guido Zurstiege, Thorsten Maurer und war, glaube ich, noch ein Kurs dabei und ich haben uns alle mit Werbefilmen auseinandergesetzt. Ich habe Werbefilme formal-ästhetisch analysiert, mir kritisch angeguckt mit den Studierenden. Wie sind die gearbeitet? Was sagt uns eigentlich dieser Film aus? Was erzählt der sozusagen im Subtext? All diese Dinge herausgearbeitet. Guido Zurstiege hat empirisch die gleichen Beispiele benutzt, um in Befragungen rauszukriegen und zu erarbeiten, was die Leute eigentlich wahrnehmen, also wie ist die Rezipientensituation. Und Thorsten Maurer hat das eben auch gemacht. Und am Ende des Kurses sind wir alle zu 2-3 Sitzungen zusammengekommen. Da war das dann richtig groß. Da waren dann alle Studierenden aus den 4 Seminaren da und haben unsere Ergebnisse verglichen und haben uns gegenseitig erzählt, wie hat jetzt die Methode, die qualitative Analyse mit der quantitativen Analyse, wie passt das zusammen? Erweitern sich unsere Erkenntnisse? Und ich fand es damals super. Und da ist auch richtig was rausgekommen.
Ja.
Klasse. Ja, und sehr, ich finde, das veranschaulicht auch ganz, doch veranschaulicht sehr gut, wie die unterschiedlichen Herangehensweisen sind. Weil ich glaube, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die haben vermutlich noch nie eine empirische Analyse gemacht und kennen vielleicht den Begriff der hermeneutischen Analyse so, aber ich glaube, so kann man sich noch mal ein bisschen besser
vorstellen. Also empirische Forschungsmethoden sind natürlich auch weit gefächert. Ja. Empirisch arbeiten kann auch heißen, dass man zum Beispiel ein sehr großes Konvolut an Beispielen sammelt, ja, zum Thema KI im Spielfilm und die dann nach einem bestimmten System auswertet und untersucht. Ja. Also eine Taxonomie bildet, nach der man dann diese Inhalte befragt. Also das hat auch ganz viele Facetten. Genauso wie die klassische, traditionelle Interpretation, die qualitative Auseinandersetzung mit Filmen und Texten und allem, was das Leben zu bieten hat, auch nicht nur eine Methode ist, sondern das handelt sich hier wirklich um einen extrem vielfältigen Zugang zu den Werken. Die Analyse geht auf narrative Strukturen, geht in ganz tiefe, auch kunsthistorisch relevante Bereiche hinein und muss natürlich auch gleichzeitig das Feld der Produktion im Blick haben. Also in den USA nennt man es ja Production Studies, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, weil die Art und Weise, wie wir Filme machen, hat natürlich Auswirkungen auf das Ergebnis. Mhm. Und das verwandelt sich auch ständig. Ja? Ja. In den 60er Jahren sind neue geblimmte Kameras, also Kamera mit einem Gehäuse auf den Markt gekommen, kleine, leichtere Kamera, die Tonaufnahme optimiert haben, wo man wirklich dann auch in der normalen dokumentarischen Situation sofort den Ton mitnehmen konnte, ohne dass die Kamera Krach gemacht hat. Und das hat eine komplett neue dokumentarische Richtung wirklich erzeugt, das Direct Cinema, in dem man gesagt hat, so, Dokumentarfilm geht weg von der Inszenierung, wir schauen uns wirklich das Leben an, wie es da draußen tobt und das geht bis heute. Diese Richtung der Filmanalyse versuche ich immer stärker auch in die Lehre hineinzubringen. Und natürlich auch die Frage der Industrie. Welche Macht hat die Industrie? Wie verändert die Industrie Stoffe? Wie ist da die Dynamik zwischen Mainstream und Arthouse, ja, die ja doch hochinteressant ist. Also vieles, was heute an fragmentarischem Erzählen möglich geworden ist, hätte vor einigen Jahrzehnten noch nur in der Arthouse-Welt stattgefunden. Ja. Und gleichzeitig sieht man aber auch, wie sich dieses neue Erzählen auch anpasst an Massengeschmack. Also es ist sehr diffizil geworden.
Und auch da kann man dann wieder anfangen zu analysieren, was sozusagen reproduziert wird mit einem kommerziellen Hintergedanken und so weiter. Ich habe jetzt, also wir könnten wahrscheinlich jetzt auch noch ewig über diese Themen sprechen. Ich habe jetzt gerade schon noch so im Hinterkopf die Frage typische Abschlussarbeit. Also wenn man jetzt an diesem Punkt steht und habe gedacht, Christoph, vielleicht willst du auch erzählen, was du gemacht hast als Arbeit.
Ich habe in Tübingen den Master in Medienwissenschaft studiert und habe mit zwei Kommilitonen zusammen einen Dokumentarfilm gedreht. Wir haben Demenzkranke über einen Zeitraum von einem knappen Jahr begleitet, die Bezug zu Musik in ihren therapeutischen Angeboten hatten und haben dann ein schönes Bild von drei verschiedenen Lebenswegen gezeigt, die während ihrer Demenzerkrankung in unterschiedlichen Stadien dieser Krankheit schon nach wie vor einen sehr persönlichen und emotionalen Zugang zu Musik hatten. Haben da einen schönen Abschlussfilm geschaffen und den bei dir, Susanne, gedreht und mit dir zusammen dann auch optimiert in den verschiedenen gemeinsamen Besprechungen und Sitzungen, wo wir den dann gemeinsam gesehen haben.
Das war natürlich ein sehr außergewöhnliches Vorhaben und das ist unglaublich gut gelungen. Also es ist ein sehr berührender Film, den man meiner Meinung nach gesehen haben sollte. Und er hat euch, glaube ich, sehr viel abverlangt, weil ihr mit Protagonistinnen und Protagonisten zu tun hattet, die bei jedem neuen Drehtag überlegen mussten, was passiert hier eigentlich, und gar nicht mehr wussten, dass sie Teil eines Films sind. Es sind sehr viele Dinge zu überlegen, wenn man so einen Film macht. Also im Vorfeld auch redet man mit den Familien. Also ihr wart da auch als Menschen gefordert. Und das ist für mich ein Ideal bei einem solchen Abschlussfilm. Ja, also wenn es dann ein Film wird. Man kann auch als Mensch in einer Theoriearbeit unglaublich wachsen. Das würde ich niemals gegeneinander ausspielen. Im Gegenteil. Aber wenn wir jetzt über dieses Beispiel reden, das war natürlich ein Film, von dem ich glaube, dass wir alle daran etwas gelernt haben. Ja? Und ich verschenke den gerne. Es gibt ihn ja auf DVD. Man kann ihn auch, glaube ich, immer noch auf Amazon Prime sehen.
Ja, aus dem Takt.
Aus dem Takt.
Na, dann verlinken wir den doch
in den Show Notes. Er hat nichts von dem also verloren. Er ist einfach immer noch aktuell, weil diese Problematik bleibt und ist aktuell. Und es interessanterweise ja nicht dem radikalen Wandel unterlaufen, wie alle anderen Dinge, die wir so kennenlernen. Die Demenzproblematik ähnelt sich auch. Und gleichzeitig sind die Menschen in ihrer Entwicklung, in dieser Reise, die sie machen, sehr individuell. Und das fand ich wunderbar.
Was fallen dir sonst noch für Abschlussarbeiten ein, die kein Dokumentarfilm über Demenz sind?
Also ich habe in meiner Zeit hier in Tübingen, das sind jetzt 13 Jahre, glaube ich, 60 Filme betreut. Also ich zähle jetzt nicht dauernd mit, aber ich habe eine Riesenmappe mit Dokumentarfilmen, die auch alle tolle Wege genommen haben. Da waren fantastische Filme dabei. Ein ganz besonderer Film, der einen wirklich auch zu schaffen macht, ist der Film Vivas von einer Studentin, Frau Aguiar, die Mexikanerin ist, aus Mexiko kommt, in Deutschland studiert hat, Journalistin hier ist und die sich mit Femizid in Mexiko auseinandersetzt. Also ein Thema, was eigentlich, also ist viel zu groß im Endeffekt für eine Masterarbeit und auch wird einem auch mulmig, aber sie hat das drehen wollen, sie wollte diesen Film machen, sie hat es bewältigt. Das ist ein absolut beeindruckender Film, der sehr viel gelaufen ist mittlerweile, den wir bei den Science and Innovation Days gezeigt haben. Und die Protagonistinnen sind angereist. Eine Protagonistin war dabei bei der Diskussionsrunde. Also diese Filme, die schlagen auch Wellen. Und andere arbeiten, also ich selbst bin Farbforscherin auch, also ich habe mehrere Themen, an denen ich arbeite, aber die Farbforschung, die Auseinandersetzung, wie Farben auf den Menschen wirken, Designs, Farbgestaltung, wie wir visuell kommunizieren, welche Auswirkungen das im Film hat, das hat mich nie losgelassen. Und es sind auch immer wieder Arbeiten entstanden in diesem Feld. Und im Moment arbeitet eine Masterstudentin an einem Film über Synästhesie, also über die Frage, wie nehmen wir eigentlich Synästhetiker-Menschen, die Farben, Formen, Licht, Buchstaben, Klänge, alles zusammen in einer ganz eigenwilligen Wahrnehmungssituation erleben. Wie geht das? Mhm. Und ihre Arbeit kombiniert eine Forschungsarbeit mit einer filmischen Umsetzung. Also sie versucht in einem Film zu visualisieren, was sieht die Person, wenn sie Musik hört. Ja, auch ein sehr anspruchsvolles Thema. Es gibt gerade so viele Beispiele, dass ich ganz schlechtes Gewissen habe, weil ich würde sie am liebsten alle erzählen.
Ja, das können wir jetzt natürlich nicht machen.
Genau. Also es gibt einfach sehr, sehr vieles, was da entsteht.
Wir können natürlich, also wir haben jetzt eben das große Feld Film schon gesehen. Man kann sicherlich dann in allen Bereichen, die wir schon so genannt haben, entsprechende praktische Arbeiten machen, nehme ich an. Aber du hast ja auch gesagt, auch rein theoretische Arbeiten sind möglich. Das heißt, es muss nicht so dieses große Praxisprojekt sein. Man kann auch eine klassische Arbeit schreiben und sich dann auf einer theoretischen Ebene mit Themen auseinandersetzen.
Absolut. Und da passiert es dann auch, dass Studierende, die das tun, aus diesen Masterarbeiten dann ihr Promotionsthema gewinnen. Mhm. Also gibt einen Doktoranden bei uns, den Lukas Kohmann, der hat seine Masterarbeit über künstliche Intelligenz im Spielfilm geschrieben und hat das ausgebaut zu einer Promotion und ist so auf der Zielgeraden jetzt. Mhm. Also das ist zum Beispiel auch etwas, was noch wichtig ist. Das ist natürlich auch ein Promotionsfach. Also die Medienwissenschaft ist ein Promotionsfach. Es wird bei uns auch recht viel promoviert. Also ich habe da einige Projekte im Moment auch am Laufen. Also Studierende, die dann als Doktoranden, als sogenannte PhDs, ihre Forschungsarbeit, ihre erste große Forschungsarbeit als Nachwuchswissenschaftlerin oder Nachwuchswissenschaftler machen. Auch das gehört zu diesem Fach.
Ja, um jetzt so quasi so weit zu kommen, bis zum Master, zur Masterabschlussarbeit oder vielleicht noch zur Promotion, da muss man ja dann auch wirklich begeistert dabei bleiben beim Studium. Wir haben unsere Studierenden auch gefragt, was sie denn so an ihrem Fach begeistert. Hören wir das mal an.
Am coolsten an dem Fach finde ich tatsächlich, dass man sehr an der Zeit arbeitet. Also man beschäftigt sich tatsächlich auch sehr viel mit den aktuellen sozialen Medien, mit Nachrichtenforschung. Also es ist tatsächlich sehr aktuell gehalten, was natürlich auch spannender ist, als sich mit Dingen zu beschäftigen, die vor 50 Jahren stattgefunden haben, wo man noch gar nicht gelebt hat.
Wie interdisziplinär es ist. Also man behandelt auch immer wieder Themen, die mit Literaturwissenschaft oder mit eben anderen Studiengängen zu tun haben, was ich super cool finde, weil es so nie langweilig wird. Außerdem mag ich auch sehr gerne, dass man in dem Studium sehr praktisch arbeiten kann. Also ich habe die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel schon ein Magazin zu gestalten. Das ist sehr, sehr cool.
Einfach, weil es so vielfältig ist und
weil man immer wieder Momente hat im Alltag, wo es irgendwie greift. Also die Medien, das klingt so banal, aber sind ja überall und man hat täglich mit denen zu tun.
Tatsächlich die Vielfalt, die es mir bietet. Ich habe sehr viele Chancen später, in sehr viele verschiedene Richtungen zu gehen.
Was mich an Medienwissenschaft begeistert, ist, dass das Fach so vielseitig ist und alles, was wir behandeln, immer von hoher aktueller Relevanz ist. Wir schauen zum Beispiel an, wie mediale Phänomene kulturelle und gesellschaftliche Prozesse beeinflussen und auch widerspiegeln.
Ich würde mal gerne die beiden Begriffe der Vielfalt und der Interdisziplinarität herauspicken, um auch kurz darüber zu sprechen, welches Nebenfach sich denn für das Medienwissenschaftsstudium gut oder vielleicht auch besonders gut eignen könnte. Ich muss gerade vorher auch dran denken, einige der Studierenden können sich ja auch das Berufsbild des Journalismus vorstellen. Gibt es Nebenfächer, wo du sagen würdest, die passen besonders gut oder die erfahrungsgemäß auch häufig gewählt werden?
Eine Kombination, die gerne und häufig gewählt wird aufgrund der Verwandtschaft auch der Fächer, ist Medienwissenschaft und Rhetorik. In der Rhetorik geht es ja sehr stark um auch das Verstehen von sprachlicher Kommunikation, aber auch von Wissen, von visueller Kommunikation. Und die beiden Fächer harmonieren schon sehr, zumal wir von den beiden Instituten aus Schwerpunkte im Bereich der Wissenschaftskommunikation gesetzt haben. Also Olaf Kramer, unser Kollege in der Rhetorik, hat das ja als sein Spezialgebiet. Wir haben gemeinsame Forschungsprojekte. Die Wissenschaftskommunikation als Journalist zu bedienen, das ist eine Arbeitsaufgabe, das ist auch ein Berufsfeld. Und wenn man in diese Richtung gehen will, dann ist es durchaus unter Umständen auch gut, vielleicht ein naturwissenschaftliches Nebenfach zu haben oder ein wirtschaftswissenschaftliches. Was immer bei Medienwissenschaft sinnvoll ist, wenn man in den Journalismus gehen will, ist Politikwissenschaft oder Soziologie zu studieren, weil hier dann eben ein inhaltliches Fachwissen sich mit der Medienkompetenz vereint. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch nicht hoch genug oder nicht stark genug betont werden kann. Wenn ich medienschaffend bin, muss ich Inhalte haben. Also es reicht auf keinen Fall, dass man einfach weiß, da ist ein Mikrofon und da steht ein Studio und wie benutze ich das und ich habe drei Kameras, sondern man muss ja etwas vermitteln. Das heißt, es geht um die inhaltliche Ebene. Wir müssen immer dafür sorgen, dass wir in mehreren Schwerpunkten inhaltlich kompetent sind.
Ja, also, du hast es ja auch schon so formuliert, man muss sich ausbilden. Das passiert nicht von alleine, das macht keiner mit einem, sondern es ist eine hohe Eigeninitiative da gefragt, denke ich, auch schon im Studium.
Wir wissen ganz genau aus der Lernforschung, dass es nichts nützt, wenn ich mich stundenlang vor jemanden setze und dem irgendwas erzähle alleine, wenn die Person nicht selbst proaktiv und aktiv mit den Themen umgeht. Ja, und wir wissen ja auch, dass Wiederholung ganz wichtig ist. Manchmal gibt es so die Äußerung, ach, das haben wir schon mal gemacht in einem anderen Seminar. Da halte ich immer entgegen, ja, kann sein, vielleicht haben Sie schon mal gehört davon, dass es die und die Einstellungsgrößen gibt oder haben schon mal gehört, dass es eine bestimmte Medientheorie gibt, die wir jetzt hier wiederholen. Aber unterschätzt nicht die Wiederholung, ja. Wir lernen nur durch Wiederholung. Und die Frage ist, habe ich irgendwas irgendwo schon mal gehört? Oder beherrsche ich das aktiv? Ja. Das kann ich es anwenden. Also in der Filmanalyse ist das ganz klassisch. Den meisten Menschen, jungen Menschen ist klar, wenn man ihnen das Begriffsinventar der grundlegenden Filmanalyse vor die Nase hält, auf einem Papier, schön ordentlich aufgeschrieben, dann verstehen die, dass die Großaufnahme, Detailaufnahme und so weiter. Aber können sie es aktiv anwenden, wenn der Zettel nicht da liegt? Ja? Wissen sie dann noch, wie man so etwas analytisch durchdringt und dieses Begriffsinventar auch benutzt? Das ist immer der Punkt. Das Studium soll dazu führen, dass man einmal Kenntnis hat von diesen Dingen, aber dass man es auch anwenden kann. Das ist das ganz Entscheidende. Und dieses Moment der Anwendung, da bin ich mir selbst verpflichtet. Jeder Mensch als Lehrender und Lernender ist sich da selbst verpflichtet. Das muss man selbst bewältigen. Ja, so wie ich als Studentin nach dem Oberseminar Logik in der Philosophie kapiert habe, wenn ich da auch nur ansatzweise ran will, muss ich mich jetzt aber hinsetzen und muss wirklich lesen und Dinge versuchen zu verstehen, die mir viel zu hoch hängen. Ja? Und ich glaube, diese Fähigkeit ist wichtig für das Studium. Ich muss dieses, was mir viel zu hoch hängt, wissen wollen. Mhm. Ja. Ich muss dahin wollen. Und dann darf es mich auch nicht stören, wenn das vielleicht mal anstrengend wird, wenn ich mich konzentrieren muss, wenn es mir vielleicht auch mich viel Zeit kostet. Aber anders geht's nicht.
Mhm. Du hast gerade vorher die Nähe zur Rhetorik in Tübingen erwähnt. Das Rhetorikstudium ist was Einzigartiges in Tübingen. Das gibt es an keiner anderen Universität in Deutschland. Was ist ansonsten noch eine Besonderheit der Tübinger Medienwissenschaft?
Also ganz klar ist die Tatsache, dass wir so stark in die Praxislehre involviert sind und dass wir so vieles auf dieser Ebene anbieten, ist eine Besonderheit. Ich würde auch sagen, dass unser Institut in einer wunderbaren Weise mit der Stadtgesellschaft in Verbindung steht und in die Stadt hinein funkt und auch mit Institutionen aus der Stadt zusammenarbeitet. Also gestern sind wir 2,5 Stunden durch Tübingen gegangen und haben die lebendigen Stolpersteine, eine Inszenierung des Landestheaters in Kooperation mit einer Lehrredaktion, die Erwin Feiersinger geleitet hat und dieses theatrale Ereignis miterlebt. Und das war großartig und ich finde es richtig toll, dass wir hier so viele Partner und Partnerinnen und auch Institutionen gefunden haben, die mit uns gemeinsam immer wieder neu an Projekten arbeiten. Wir sind eng vernetzt mit dem Stadtmuseum. Wir haben seit unserer Dokumentation für Arte über Lotte Reiniger, über die Trickfilmpionierin, der Film war aus 2012 und wir haben, glaube ich, jedes Jahr mit dem Stadtmuseum wieder neue, andere Projekte gehabt, ja, Zusammenarbeiten gehabt, Ausstellungen gehabt und so weiter. Für die Studierenden bedeutet es, sie müssen sich im realen Leben bewähren, im realen Leben in Anführungszeichen, weil das Leben an der Uni ist auch sehr real, aber es wird ja immer so gesagt in der Alltagssprache, ja, taugt es da draußen in der Wirklichkeit. Das ist dann einfach ganz klar, wir müssen dann etwas fertig machen und es wird von einem Publikum wahrgenommen und das ist wirklich eine Qualität, die hier in Tübingen besonders ist. Also
und man hat damit dann ja auch schon unter Umständen eine erste Arbeitsprobe, die man in sein Portfolio packen kann.
Absolut.
Und die mit Sicherheit die Chancen auf eine Anstellung nach dem Studium dann erhöht. Also das ist auch ganz großer
und das
Faktor.
Ist übrigens auch eine Qualität von vielen anderen Fächern. Mhm, also ja. Das ist in Tübingen schon sehr besonders und es gab ja eine ganz fantastische Ausstellung im Stadtmuseum zu künstlicher Intelligenz, wo Ulrike von Luxburg, die Kollegin aus dem Cyber Valley, also die hat das eigentlich alles mit einem Team aus Studierenden und anderen Kollegen und Kolleginnen durchgeführt und das ist ein wunderbares Projekt. Und so etwas gibt es meiner Meinung nach sehr viel hier. Mhm. Die Möglichkeiten sind da. Es ist in der Lehre viel anstrengender, als wenn man einfach nur ein Seminar durchzieht, das man schon 20 Mal gegeben hat. Ja, also es ist ein ganz anderer Input verlangt für eine solche Sache. Mhm. Es ist mit einer Fallhöhe verbunden. Es ist Risiko dabei. Man kann sich mit sowas immer blamieren. Insofern fordert das nicht nur den Studierenden, sondern auch den Lehrenden viel mehr ab. Und ich finde, diese Art von Praxislernen, die geht ja weit über das, was wir unter Medienpraxis verstehen, hinaus. Also das ist einfach, sind dann wirklich berufsbezogene Fähigkeiten, die erprobt werden.
Wie groß ist denn die Medienwissenschaft in Tübingen? Also wie viele Studierende sind es? Und ist es schwer, einen Studienplatz zu bekommen?
Also es ist eins der Fächer, die noch überbucht sind. Aber es verändern sich ja auch Generationsgrößen und so weiter. Also es passiert da ja viel. Man kommt, wenn man wirklich dranbleibt, auch, denke ich, rein. Das Fach ist groß, also wir haben ja um die 600 Studierenden da und wir haben viele Lehrende, wir haben das Zentrum dabei. Also es ist eine große Institution, wo man auch als studierender Mensch sich entscheiden kann, wo man hin will. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Also Auswahl zu haben, ist ja was sehr, sehr Positives. Weil wenn ich das Gefühl habe, gut, diese Lehrperson, die ist für mich viel interessanter und geeigneter als die andere, dann gehe ich halt dahin. Ja? Und dann entscheide ich mich eben für ein Thema oder für eine Richtung. Das ist bei uns möglich. Das kann man tun. Aber auf der anderen Seite erfordert genau dieses sich entscheiden müssen, eben auch Selbststudium im Sinne von Vorbereitung, aber auch im Sinne der Selbstbefragung, was will ich mit meinem Leben, wo soll es hingehen?
Ich würde das Stichwort, wo soll es hingehen, was will ich mit meinem Leben nutzen, um gleich zum nächsten und abschließenden Themenblock überzuleiten und uns einmal anzuhören, was die Tübinger Studenten denn darauf geantwortet haben, wo sie sich später beruflich sehen würden.
Ich weiß noch nicht genau, was ich mal machen möchte. Ich könnte mir aber vorstellen, zum Beispiel in der Wissenschaftskommunikation oder in der Öffentlichkeitsarbeit bei einem Institut oder in einer Stiftung zu arbeiten.
Nach meinem Studium werde ich mich wahrscheinlich mit verschiedenen Praktika darauf vorbereiten, als TV-Moderatorin ins Berufsleben einzusteigen. Und Medienwissenschaften bietet mir da tatsächlich einfach die Grundlage, die ich fürs Erste brauche, weil es in der Richtung keinen einen Weg gibt, um eben TV-Moderatorin zu werden.
Ich weiß noch nicht genau, was ich beruflich machen will. Das ist vielleicht auch der Nachteil darin, dass Medienwissenschaften so vielfältig sind. Man hat tausende Optionen und es ist nicht immer leicht, sich da was auszusuchen.
Nach dem Studium würde ich jetzt sehr gerne entweder was mit Ton machen, also entweder bei einem Radio arbeiten oder was ich mir auch noch vorstellen könnte, wäre Verlagsarbeit, was jetzt nicht typisch Medienwissenschaft ist, aber auch möglich ist.
Was ich nach dem Studium beruflich machen möchte, weiß ich nicht genau. Ich habe die Hoffnung, durch das Pflichtpraktikum vielleicht zu entdecken, was mir eher liegt.
Also es gibt schon sehr konkrete Vorstellungen zum Teil, aber doch auch einige, die eben noch nicht so genau wissen, wo es hingeht. Wir haben ja jetzt schon gesehen, es gibt so viele verschiedene Bereiche. Würde da so das Klischee zutreffen, man kann irgendwie alles machen, aber auch nichts?
Universitäre Studiengänge haben immer zu vielfältigen Berufswegen geführt und die eindimensionale Berufsbiografie, wo man mit einem Job anfängt und mit dem in die Rente geht, also in den interessanten Berufen findet das so nicht mehr statt. Die Vielfalt erlaubt hinterher, wenn man in den Beruf geht, auch eine gewisse Flexibilität, weil eben vielleicht das eine oder andere gelernt wurde während des Studiums, was man damals noch gar nicht einordnen konnte und gedacht, was brauche ich das jetzt? Und dann kommt es plötzlich, ja, um die Ecke. So habe ich das selber immer erfahren. Alle Dinge, die ich irgendwann mal gelernt habe, sind wiedergekommen, ja, und auch die, die mir vielleicht nicht so viel Spaß gemacht haben. Also insofern eine Offenheit für die verschiedenen Wege, die man gehen kann, die ist ungeheuer wichtig. Und es geht eher darum, auch rauszukriegen, bin ich zum Beispiel eine schreibende Person oder bin ich eher jemand, der mit audiovisuellen Medien arbeiten will? Möchte ich vielleicht, weil mich die empirischen Methoden begeistern, sogar in ein Forschungsinstitut gehen? Die gibt es ja auch in den Sendern und überall. Also gibt ja alle möglichen Wege. Oder möchte ich sogar promovieren? Alles das sollte der Mensch, um den es geht, die Studierenden sollten sich das einfach überlegen, für sich und herauszufinden, bemühen. Und dann hat das Sinn. Es gibt nicht mehr den einen Weg dahin. Wir reden außerdem über einen Bereich, der extrem dynamisch ist. Und das ist ja mittlerweile auch, glaube ich, Common Sense, weiß auch jeder, die Medienwelt ist in einem dynamischen, permanenten Transformationsprozess. Dem muss man auch als Berufsanfängerin oder Anfänger Genüge tun und auch im fortgeschrittenen Stadium. Man kann nicht irgendwann einfach sagen, ja, jetzt habe ich was gelernt und bei dem will ich bleiben für den Rest meines Berufslebens. Wer mit so einer Haltung da reingeht, wird unglücklich, zwangsläufig, ja, weil da ist zu viel auch Wandel unterwegs. Andererseits ist es ja toll, weil das heißt, man muss nicht stehen bleiben, man kann sich weiterentwickeln.
Und würdest du sagen, jetzt es gibt viele Leute, die irgendwie was mit Medien machen wollen. Es gibt vielleicht zu viele, also werden MedienwissenschaftlerInnen noch gebraucht oder ist der Arbeitsmarkt eher gesättigt? Wie schätzt du das ein?
Wir pflegen von unserem Institut aus ein recht großes Alumni-Netzwerk und haben dazu auch immer Veranstaltungen, wo dann die Alumnis kommen und ihre Berufe vorstellen, mit Studierenden sprechen. Das ist eine ganz tolle Sache. Und nach meiner Beobachtung gehen diejenigen, die sich hier bewähren und sich entwickeln und dann irgendwann wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen, kriegen auch Jobs. Also ich beobachte das auch auf LinkedIn immer und es ist doch erstaunlich, wie groß das Netzwerk der Medienwissenschaftlerinnen und Medienwissenschaftler da draußen in der Welt außerhalb der Universität ist und es wächst und wächst. Und ich habe den Eindruck, dass sehr viele in sehr interessanten Berufen gelandet sind.
Könntest du da ein paar benennen?
Ja. Menschen konkret.
Nein, deren Berufe.
Also gerade in der Wissenschaftskommunikation sind Studierende, das hat ja eine Studentin auch gerade gesagt, dass sie sich dafür interessiert. Mhm. Das ist durchaus ein Bereich, der wächst und wo viele hingehen im Journalismus. Wenn ich morgens das Radio anschalte, höre ich eine mir vertraute Stimme aus eurem Jahrgang beim SWR in der Morgenshow, früher in den Nachrichten. Also im Endeffekt sind sehr viele, wenn ich die Nachrichten schaue, dann sehe ich Auslandskorrespondentinnen, die ich aus dem Studium schon aus Mainz kenne oder auch aus Tübingen. Also das ist so, wie es sein soll, würde ich sagen.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht. Alle meine Kommilitonen und Kommilitonen, mit denen ich zusammen studiert hatte, haben auch alle spannende Jobs, viel im Journalismus, FilmemacherInnen, RegisseurInnen, auch Selbstständige, die dann als Social, auf Social Media aktiv sind. Also.
Und zu den Berufschancen mit dem Bachelor, also würdest du sagen, man braucht aber auf jeden Fall auch den Master, um da Fuß zu fassen in der Arbeitswelt? Oder kann man auch einfach einen Bachelor machen und dann arbeiten gehen?
Also man kann sicher auch einfach den Bachelor machen und sich dann einen Job suchen und vielleicht eventuell später nochmal auf den Master zurückkommen. Das machen ja auch manche Menschen. Ich persönlich hätte als Studentin immer vorgezogen, ich meine, ich habe vor dem Bachelor-Master-System studiert und mir wäre das zu kurz gewesen. Ich bin jetzt einfach mal ganz ehrlich. Ich hätte immer versucht, noch einen Master da drauf zu setzen und weiter zu denken und weiterzukommen. Denn die Universität, den Bachelor zu machen, den Master zu machen, das ist ja einer der großen doch Freiräume, die man nochmal hat, um seine eigene Bildung aufzubauen, ja, um sich selbst auch zu formen.
Und es gibt ja auch die Besonderheit, dass es doch auch in vielen Feldern, in die MedienwissenschaftlerInnen später gehen, es üblich ist, ein sogenanntes Volontariat zu machen. Könntest du das auch nochmal benennen, wo man das in der Regel braucht und auch was das so ist?
Also wenn man zum Beispiel beim öffentlich-rechtlichen Sender oder in einem Verlag noch ein Volontariat dranhängen kann und einen der begehrten Plätze bekommt, dann heißt es eben mit dem ganzen Wissen, das von der Universität kommt, was man sich angeeignet hat, jetzt die Spezialisierung vorzunehmen. Und in den Volontariaten werden ja eigentlich Absolventen auch gerne genommen. Also Leute, die ein Studium gemacht haben, das ist ja von Vorteil. Mhm. Wenn ich aber heute in einen Verlag gehe beispielsweise, der entweder Zeitschriften oder auch Bücher produziert, brauche ich Spezialwissen, muss ich mich mit den Arbeitsabläufen auskennen. Und dann ist das sehr, sehr sinnvoll. Und man ist dann auch in der Branche drin und erlebt das Berufsleben schon. Also das halte ich für sehr sinnvoll. Und ähnlich ist es bei den Sendern. Wenn die gute Volontariate anbieten, ist das natürlich ein Schritt und oftmals auch ein Schritt in eine bessere Anstellung, weil so ein Volontariatsplatz ist teuer. Und die Sender, wenn sie da gute Volontäre haben, gucken natürlich auch, oder Volontärinnen, ja, schauen natürlich auch, dass sie Leute halten können. Die bieten ja da auch gar nicht so viele an.
Ja, ich glaube, wir haben sicherlich nicht über alles erschöpfend gesprochen, aber wir sind so langsam am Ende unseres Podcasts angelangt. So, wir haben ja noch diese Rubrik der Insider-Tipps und möchten dich fragen, ob du da noch einige Tipps mitgebracht hast zur weiteren Auseinandersetzung oder Recherche, was man so mit den Medienwissenschaften alles machen kann.
Wach durch die Welt gehen ist der Insider-Tipp schlechthin. Ja, die Dinge sich angucken. Vielleicht auch, wenn man selbst in einer Welt sozialisiert wurde, wo man nur noch Social Media oder solche Dinge zur Kenntnis nimmt, mal über den Schatten springen und die älteren Medieninhalte zur Kenntnis nehmen. Vorhin gab es mal das Statement, dass es toll ist, dass wir sehr in die Gegenwart schauen. Das stimmt, das finde ich auch hervorragend. Aber es kann auch unglaublich wichtig sein, die Vergangenheit zur Kenntnis zu nehmen. Ich bin da sehr dafür, dass man sich historisch bildet, einen Background hat, nicht an die Dinge herangeht mit der Idee, es zählt nur das, was sich innerhalb meiner Lebenszeit vollzogen hat. Weil dann dürften wir heutzutage nichts mehr lernen aus den Katastrophen und Krisen vergangener Zeiten, in denen wir noch nicht gelebt haben. Und wir müssen das tun. Also die Geschichte ist meiner Meinung nach ein Bereich, den man nicht mehr vernachlässigen darf als Mensch. Allgemeinbildung und Geschichte, ein Wissen um andere Kulturen, um deren Geschichte, das gehört einfach dazu. Und ich würde sagen, das braucht man, um die Gegenwart zu verstehen.
Dann würde ich sagen, das ist doch ein schönes Schlusswort.
Nehmen wir mit. Und ich habe noch im Kopf, dass wir die Studieformate vorhin angesprochen haben, aber dann nicht mehr darüber gesprochen haben. Das heißt, die Formate, die es von Studierenden gibt, die man auch einsehen kann, Mediabubble, Campus TV und so weiter, würde ich einfach in den Shownotes verlinken. Dann habt ihr das auch da draußen.
Also wir pflegen unsere Webseite nach Möglichkeit immer. Und auch auf der Webseite des Zentrums für Medienkompetenz gibt es sehr, sehr viele Links zu Praxisbeispielen, zu spannenden Filmen, die entstanden sind und viele mehr. Vielleicht lohnt sich auch der Blick in die Webseite des Zentrums für Animationsforschung, weil auch hier haben wir eine Sammlung von Beispielen, von Arbeitsproben und befassen uns zum Beispiel sehr viel mit animierten Erklärtfilmen. Das ist auch ein Berufsfeld, das durchaus bespielt werden kann. Wie schaffe ich durch animierte Erklärfilme eine Wissenskommunikation, die Leuten hilft, Dinge auch einfach zu verstehen, klar zu sehen. Da wird bei uns auch promoviert zu. Also die Webseiten sind eigentlich voll mit Material und die kann man sich angucken.
Ja, wunderbar. Nehmen wir auf.
Genau so. Dann würde ich sagen, ganz lieben Dank, dass du hier warst, Susanne.
Sehr gerne.
Dass du uns ausführlich Auskunft gegeben hast über den tollen Studiengang. Ich kann den persönlich auch nur sehr empfehlen. Also wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut euch auf jeden Fall die Webseiten an, die wir euch verlinken. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.